Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Unser Gast am ersten Sonntag der Fastenzeit ist ein Mann, der sagt, Kirche soll nah bei den Menschen sein und Freude machen. Er ist Pfarrer, er ist Kabarettist, er hält preisgekrönte Radioandachten, macht verrückte Dinge, verlost zum Beispiel Wohnzimmerandachten auf Facebook mit sich selbst als Hauptgewinn. Und er ruft zu einem anderen unkonventionellen Blick auf die Kirche auf. Raus aus dem toten Winkel heißt dann auch sein Buch darüber, wie Kirche heute und in Zukunft sein könnte. Herzlich willkommen, Pfarrer Hannes Schott. Hallo.
Danke für die Einladung.
Haben Sie sich für die Fastenzeit dieses Jahr was vorgenommen?
Ja, tatsächlich habe ich mir mehrere kleine Sachen vorgenommen.
Also
zum einen esse ich gerade keine Süßigkeiten, da mein Süßigkeitenkonsum in letzter Zeit etwas überhand genommen hat. Und da ich mir jetzt mein E-Book wieder einfach ziemlich vollgefüttert habe und auch so einfach zu viele Bücher noch auf dem Nachttischkästchen stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe, habe ich mir jetzt gesagt, ich bestelle jetzt in der Passionszeit keine Bücher.
Also Sie machen Bücherfasten?
Nein. Bücherbestellungsfasten.
Okay.
Also Lesefasten eben nicht, sondern ich will jetzt mal hier meinen Bücherstapel eben runterkriegen.
Ich wollte gerade sagen, Bücherfasten macht mein Sohn das ganze Jahr über. Das wäre für mich nichts Neues.
Inwiefern ja. Bücherfasten das ganze Jahr über?
Ja, wenn man eben zu wenig liest. Ne?
Nee, aber das mache ich nicht. Also ich nutze gerade die Zeit, um wirklich sehr, sehr viel zu lesen und mal wirklich auch das abzulesen, was eigentlich, abzulesen ist ein schönes Wort, aber um das runterzulesen, was eigentlich so noch da ist.
Wenn Sie sagen, ich esse auch keine Süßigkeiten, haben Sie auch ein paar Corona-Kilos zugelegt?
Genau, ich nenne das zärtlich meinen Corona-Ranzen und tatsächlich ist es ja so, dass man momentan immer ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, weil auch der Sport wegen zu kurz gekommen ist und so. Ja, und das ist jetzt mal mein Vorsatz, auch ein bisschen runterzukommen.
Auf wie viel Kilo mehr haben Sie es gebracht?
Ich habe keine Waage. Ich habe vor ein paar Jahren meine Waage abgeschafft und das hat mein Leben glücklicher gemacht. Deswegen kann ich Ihnen das gar nicht sagen, aber ich kann es an Hosenenge subjektiver sagen ungefähr.
Da haben wir was gemeinsam. Also ich habe auch zugelegt, ich habe eine Waage, aber ich verrate Ihnen jetzt nicht, wie viel.
Naja, Sie können mir es privat sagen, da habe ich ja Seelsorgegeheimnis und dürfte nichts verraten, aber wenn die Kamera dabei ist und die Hörer, dann ist es blöd.
Ja, ich glaube aber, wir sind in der Mehrheit, alle außer Karl Lauterbach haben wahrscheinlich zugenommen in der Zeit.
Und selbst wenn es so ist, es ist ja keine Schande.
Nein.
Ja. Mir hat kürzlich ein Vorgesetzter gesagt, die Hauptsache, man soll gerade darauf achten, dass es einem gut geht. Und wenn es einem gerade dadurch gut geht, dass man gut isst, dann soll man das doch einfach machen.
So, jetzt ist aber die Fastenzeit und da soll man ja auf was verzichten, was einem schwerfällt auch ein bisschen. Können Sie denn verstehen, dass Leute gerade in dieser Corona-Zeit sagen, ich muss auf so vieles verzichten, was ich sonst habe, Freunde treffen und so weiter, da will ich nicht noch auf was zusätzlich verzichten?
Naja, das ist ein bisschen falsches Denken von der Passions- oder Fastenzeit, dass man was machen muss. Ich glaube, dem lieben Gott ist es jetzt egal, ob wir auf was verzichten oder nicht verzichten. Es soll ja eher so sein, dass wir schauen, was uns das Leben schwer macht und was vielleicht ein bisschen too much auch ist, also wo man drauf verzichten kann. Und ich merke schon, wenn ich dann auf was verzichte, also zum Beispiel habe ich auch mal ein Jahr lang drauf verzichtet, irgendwie Kleinstrecken mit dem Auto zu fahren, sondern mit dem Fahrrad gefahren. Und das habe ich dann auch hinterher behalten, weil ich gemerkt habe, ach, das braucht es überhaupt nicht. Oder ich habe mal verzichtet, auch wie gesagt, Kleinstrecken, dann, dass ich die auch gelaufen bin dann hinterher. Und das habe ich auch behalten. Oder ich habe mal in der Fastenzeit mal auf Fleisch verzichtet und habe das dann ein ganzes Jahr lang durchgezogen und esse momentan auch weniger Fleisch. Also es ist eher das zu sagen, ach, von dem bin ich ja gar nicht abhängig und das brauche ich gar nicht und mir schenkt diese Fastenzeit immer Freiheit.
Also das ist das, was Sie für sich mitnehmen?
Das ist generell, denke ich, der Gedanke davon. Also nicht, dass man was machen muss, um näher zum lieben Gott zu kommen, außer es gibt irgendwas, das halt mich in meiner Spiritualität davon, dadurch, dass ich das mache, also wenn ich jetzt übermäßig trinke, dann würde mich das wahrscheinlich schon eher von Gott entfernen. Aber nicht von seiner Seite aus, sondern von meiner Seite aus.
Auch wenn die närrische Jahreszeit jetzt vorbei ist seit Aschermittwoch, Humor darf man auch in der Fastenzeit haben, oder?
Humor muss man immer haben. Also Humorfasten, das ginge nicht. Und das soll man auch nicht machen. Also wenn Sie jetzt da zuhören oder zuschauen, machen Sie das nicht. Humorfasten ist keine gute Idee.
Humor ist für Sie ein ganz wichtiges Thema. Sie treten ja auch als Kabarettist auf, aber auch in der Kirche, wenn Sie einen Gottesdienst halten, soll und darf gelacht werden.
Ja.
Wieso ist Ihnen das so wichtig, Menschen zum Lachen zu bringen?
Ich sehe einfach gern lachende Menschen. Also wenn Menschen lachen, dann macht mich das selber glücklich. Und ich habe mal hochtrabend gesagt, wenn Menschen lachen, dann blitzt für mich ein Stück Himmel auf. Aber irgendwo stimmt es auch. Also so ich meine, ich stelle mir jetzt den Himmel vor, dass die ganze Zeit alle lachen. Das wäre auch etwas gruselig. Aber ich stelle mir jetzt Erlösung so vor, dass man über das lacht, was einem das Leben schwer macht und dass man fröhlich ist.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass Sie am liebsten Beerdigungen machen. Das passt ja irgendwie nicht dazu. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel zu lachen, oder?
Ja, dann nageln Sie mich da jetzt mal nicht so fest. Also es ist schon so, dass man als Pfarrer bei Beerdigungen sehr nah am Menschen dran ist und denen das geben kann, wofür man ausgebildet ist und warum man diesen Job macht, nämlich, dass man ihnen Trost gibt und dass man ihnen sagt, ich glaube, wo die Oma oder der Opa oder der Verstorbene jetzt ist, da ist er gut aufgehoben und ich hoffe, das gibt dir was. Deswegen mache ich gern Beerdigungen. Völlig ohne Humor geht es auch auf dem Friedhof nicht. Also es gibt auch Beerdigungen, da ist auch gelacht worden, weil der Verstorbene begnadeter Witzerzähler war oder weil die Oma jemand war, die immer ihre Stückle gemacht hat. Und dann habe ich irgendein Zitat von der Oma gebracht, der typisches. Und dann schmunzeln natürlich alle, weil dadurch die Oma wieder anwesend ist. Also es ist alles nicht auszuschließen. Aber natürlich sage ich jetzt nicht, ich gehe nicht auf den Friedhof und sage jetzt Palim, Palim, jetzt kommt ein Witz. Da bin ich schon auch seriös genug, um zu sagen, ich kann die Situation einschätzen.
Wie ist es denn in Ihren ganz normalen Gottesdiensten, die Sie in Ihrer Gemeinde in Nürnberg halten oder in Bayreuth, wo Sie bis vor kurzem noch waren? Wie bringen Sie da die Menschen zum Lachen oder zum Schmunzeln?
Naja, zum einen durch diese Art, also ich sage immer, der Kabarettist befruchtet den Pfarrer und der Pfarrer den Kabarettisten, also dass ich schon auch in Predigten mal Teile habe, die eher lustig sind und dass ich auch mal unüblich predige oder halt tatsächlich mal einen Witz erzähle. Aber ich setze mir da auch keinen Druck. Also ich sage nicht, in jedem Gottesdienst muss ein Witz sein, weil sonst wirkt es wieder irgendwie gekünstelt. Meistens ergibt sich irgendeine Situation, dass noch irgendwas zum Schmunzeln kommt. Und wenn bei den Abkündigungen ich irgendwas sage aus dem Gemeindeleben, wo auch was zum Schmunzeln dabei ist.
Erzählen Sie mal einen Witz, der Gottesdienst tauglich ist. Haben Sie da einen für uns?
Ja, unbedingt. Nach dem Gottesdienst verabschiedet sich ein Pfarrer von seiner Gemeinde und dieser Pfarrer möchte unbedingt, dass in seiner Gemeinde mal ein Wunder geschieht. Und tatsächlich, die Gottesdienstbesucher kommen und geben ihm die Hand und dann kommt eine alte Frau und sagt, Herr Pfarrer, dank Ihnen kann ich wieder gehen. Und der Pfarrer ist begeistert und strahlt und sagt, ja, wirklich? Und sie sagt, ja, Sie haben so lange gepredigt, mein Bus ist weg.
Ach, super. Das hat mir ja ganz oft das Problem in der Kirche, ne? Dass die Predigten so ewig lang sind. Achten Sie drauf, dass Ihre kürzer sind?
Nee. Ich habe so ungefähr eine Zeichenzahl, wenn ich hier meine Dokumente schreibe, wo ich drauf achte, wie lang die sind. Da ich sowieso recht schnell rede, sind die meistens kürzer vorbei, als ich gedacht habe. Aber da gibt es eigentlich, also meine Gefahr ist eher, dass sie zu kurz werden, weil ich dann einfach schon alles reingebracht habe, was wichtig wäre und dann will ich die nicht irgendwie künstlich aufplustern.
Es gibt ja auch gefühlte Zeit, ne? Wenn es spannend ist, wenn es unterhaltsam ist, dann kommt einem die Zeit ja auch schneller vor.
Das stimmt, auch selber beim Predigen. Also der erste Predigthörer bin ja immer ich selber. Und wenn ich die Predigt so halte, dass ich selber gebannt bin, dann geht die Zeit schnell vorbei.
Wenn Sie sagen, Sie predigen manchmal eher unüblich, wie hat man sich das vorzustellen?
Naja, ich habe schon mal einen Brief vorgelesen von einer biblischen Figur an meine Gemeinde. Ich habe schon mal einen Dialog mit dem lieben Gott gehalten. Der liebe Gott ist dann von meiner Frau eingelesen worden in der Predigt. Das ist übrigens tiefenpsychologisch, was das jetzt über uns sagt, ist auch interessant wahrscheinlich. Also, dass der liebe Gott von meiner Frau gelesen worden ist.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Da denken wir jetzt mal nicht drüber nach. Nein, aber solche Sachen.
Also, Sie haben eine emanzipierte Ehe, schließe ich daraus.
Oder Gottesdienst in Reimform, aber das gibt es ja bei Ihnen im Karneval auch. Also ich habe immer öfters mal irgendwelche Ideen oder ich habe mal irgendeine Handpuppe mitgebracht und dann mit dieser Handpuppe gemeinsam Dialogpredigt gehalten oder in Verkleidung auch Predigten gehalten, dass ich mal selber als einer von den Heiligen Drei Königen aufgetreten bin oder als Engel.
Gibt es denn da immer uneingeschränkt positive Rückmeldungen oder erleben Sie es auch, dass Leute sagen, das geht ja gar nicht, dass ein Pfarrer in der Kirche Witze erzählt oder Predigten in Form einer Büttenrede hält?
Tatsächlich habe ich in meinem Leben erst zweimal negative Rückmeldungen bekommen. Einmal von einer älteren Frau, die ich zum Geburtstag besuchen wollte und die mich nicht reinlassen wollte, weil sie gesagt hat, mein Vater war ein Pfarrer der alten Schule und war ein strenger und korrekter Herr und dem würde sowas wie sie nicht gefallen und deswegen hat die mich nicht reingelassen. Und ein anderes Mal hat jemand gesagt, ich würde über heilige Sachen Witze machen und das wäre unmöglich. Aber da hat sich herausgestellt, dass eigentlich ein ganz anderer Konflikt dahinter stand, der eigentlich gar nichts mit mir zu tun hatte. Mhm. Und tatsächlich passe ich immer sehr genau auf, also dass ich nicht über irgendwelche Grenzen gehe, die Menschen verletzen können und dass ich tatsächlich auch das, was ich mache, auch wenn ich es mit Witz mache, mit Humor mache, auf einem guten theologischen Fundament stehe, dass ich das auch verantworten kann.
Ich habe durch Ihr Buch gelernt, dass es ja durchaus eine alte Tradition ist, auch Witze über den Glauben zu machen, zum Beispiel sich lustig zu machen. Das älteste, bekannteste Kreuzigungsbild aus dem 2. Jahrhundert ist eine Karikatur.
Ja.
Was ist da zu sehen?
Da ist ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf. Und da wird eben dieses Kruzifix praktisch, ist eine Karikatur dessen, was einer glaubt.
Hm. Aber da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich da gekränkt fühlen.
Naja, da würde ich mich auch. Also das ist ja eine gezielte Verirrung des Glaubens. Also das ist ja, zielt ja gegen die Glaubenden. Aber ich bin ja aus den Glaubenden und ich ziele ja nicht gegen unsere Glaubensinhalte, sondern eher so aufs Glaubensleben und was die Ausprägungen des Christentums sind.
Trotzdem muss eine Kirche, es gab ja auch die Diskussion um diese Mohammed-Karikatur.
Da sind wir ja beim Thema.
Genau.
Wer macht sich über wen lustig?
Muss eine Kirche sowas aushalten können?
Das glaube ich schon, dass die Kirche sowas aushalten kann. Und dass natürlich, wenn es zu plump ist, dann denke ich mir auch, ja, ihr wollt jetzt hier bloß auffallen und wollt hier bloß jemanden gegen das Schienbein treten, dem es vielleicht innen gerade so gut geht. Aber wenn das durchdacht ist und wenn das seinen Hintergrund hat, dann ist das eine durchaus legitime Form der Kritik.
Wo wäre für Sie denn persönlich die Grenze erreicht? Was würden Sie zum Beispiel nicht machen?
Also es hat sich ja selber mein Humor verändert. Also Sachen, die ich selber noch als Teenie oder mit Anfang 20 lustig fand oder mir eingebildet hat, ich will es lustig finden, das geht inzwischen nicht mehr. Also ich denke gerade die Grenzen, wo jemand verletzt wird, wir sind ja gerade in der Diskussion auch, wo Wörter verwendet werden, wo die andere diskriminieren. Mhm. Die Würde des Menschen ist für mich schon ein großer Gradmesser, wo ich sage, da gibt es manche Grenzen, die nicht überschritten werden sollten.
Jetzt versuchen Sie ja nicht nur durch Humor an Menschen ranzukommen, sondern auch durch andere unkonventionelle Angebote, die Sie machen. Sie haben für viel Schlagzeilen in der Presse gesorgt, als Sie Gottesdienste im Wohnzimmer auf Facebook verlost haben. Sie selbst waren quasi der Hauptgewinn. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Naja, das ist ja gar nichts so spektakulär Neues. Also die ersten Christen haben sich ja auch in ihren Häusern getroffen und haben da Gottesdienste gefeiert. Und naja, ich habe mir gedacht, wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche kommen, komme ich halt zu den Menschen. Und was jetzt der Weg, um das zu vermitteln, dass ich praktisch zu denen heimkomme, habe ich es halt über Facebook gepostet. Und da gab es aber so viele Interessenten, dass ich dann verlost habe. Also das war jetzt gar nicht so die erste Idee, dass ich mich jetzt verlose. Und ich sehe mich auch selber nicht als den Hauptgewinn. Aber das wurde dann selber bei den Menschen, wo ich hinkam, die haben das dann selber richtig zelebriert. Die haben ein Altar bei sich aufgebaut, die haben ihre Verwandten eingeladen. Die einen hatten sogar einen Posaunenchor in der Küche dann stehen, der rausgeblasen hat. Die haben teilweise alle Stühle und Sessel zusammengekarrt und haben sich da richtig ihr Wohnzimmer als Kapelle hergerichtet. Also es war toll, was sie draus gemacht haben. Und ich war bloß ein bisschen so derjenige, der noch dazu kam und dann den Gottesdienst gefeiert hat. Die haben auch selber die Musik gemacht. Also die haben sich auch darum gekümmert. Da haben dann zum Beispiel Kinder haben auf der Flöte gespielt oder Eltern haben Gitarre gespielt. Oder jemand hat auch für mich dann gelesen. Und am Anfang durfte auch immer ein Kind die Glocke läuten, also so als Kirchenglocke. Also ich habe die alle mit eingebaut. Und dadurch kam so richtig ein Hausgottesdienst zusammen.
Sie machen ja auch Busgottesdienste, also nicht Bußgottesdienste, sondern Busgottesdienste im Reisebus. Wie hat man sich die vorzustellen?
Das kam daher, da der Busfahrer, der uns immer zur Konfirmandenfreizeit fährt, sagt, er möchte gern mal im Gottesdienst lesen. Und ich habe mir dann gedacht, nee, wir feiern Gottesdienst gleich bei dir im Bus. Und der war begeistert. Und so sind wir da durch die Gegend gefahren, bei herrlichem Sonnenschein beim ersten Mal, haben einen Schöpfungspsalm gehört, haben gemeinsam gesungen, geh aus mein Herz und suche Freud und wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Und an einem wunderschönen Ort haben wir dann angehalten, Abendmahl gefeiert, sind da durch die Bus reingegangen. Das war auch ganz gut, dass wir da gehalten haben, sonst wäre es ein wenig gefährlich gewesen wahrscheinlich. Von der Schwankung her war es interessante Herausforderung, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Und die Leute sitzen ja auch im Bus in normalen Zeiten wie in den Gottesdienstreihen. Und es war ein sehr, sehr feierliches Gemeinschaftsgefühl. Also die Leute waren richtig gerührt zum Schluss.
Sind es denn dieselben Leute, die in normalen Gottesdienst gehen, wie die so einen Busgottesdienst bei Ihnen besuchen oder einen Wohnzimmergottesdienst sich dafür bewerben?
Nee, das sind ganz andere Leute. Es sind natürlich auch meine normalen Gottesdienstbesucher dabei, aber da kommen auch ganz andere Leute dazu.
Schaffen Sie es denn, dass die später auch zu Ihnen in Gottesdienst dann mal kommen?
Vielleicht punktuell. Aber das Allheilmittel, wie die Leute in Gottesdienst kommen, das habe ich nicht. Vielleicht ist aber auch dann der Busgottesdienst die richtige Form für diese Menschen. Also vielleicht, wenn die einmal im Jahr beim Busgottesdienst mitfahren, ist das vielleicht das, was für andere einmal im Jahr zum Weihnachtsgottesdienst zu gehen ist.
Jetzt hat ja die evangelische Kirche mit demselben Problem zu kämpfen wie die katholische. Es gibt jede Menge Kirchenaustritte. Also im Jahr 2019 waren es 270.000 Menschen, die aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind. Eine wahnsinnig hohe Zahl. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich dieser Trend irgendwann nochmal umkehren wird?
Naja, zum einen heißt es ja nicht, dass jemand, der aus der Kirche austritt, seinen Glauben verloren hat. Der tritt erstmal aus der Institution Kirche aus verschiedenen Gründen. Bei einigen habe ich auch die Vermutung, das liegt am Geld. Aber wie gesagt, das spirituelle Interesse ist ja weiter da. Und die Leute gehen auch trotzdem in die Kirche. Ich habe jetzt in Nürnberg in der Innenstadt eine wunderschöne alte Kirche. Und da kommen ganz viele Menschen, die auch mit der verfassten Kirche nichts mehr zu tun haben, denen aber dieser Ort was sagt. Und denen dieser Ort und die Symbole drin, die Kunstwerke, was gibt. Und vielleicht auch die Kirchenmusik und wahrscheinlich auch die Predigt. Also insofern sehe ich das alles nicht so düster. Es ist natürlich finanziell blöd und es ist von den Mitgliederzahlen blöd und schade. Und jeder Kirchenaustritt von Menschen, die ich kenne, und ich habe auch echt gute Freunde, die aus der Kirche ausgetreten sind, ist natürlich für mich ein herber Schlag, weil ich denke mir immer, ich habe da irgendwas falsch gemacht und könnte ihn noch irgendwie wieder an die Kirche binden. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so düster.
Jetzt hat die evangelische Kirche ein Problem, das die katholische auch ebenfalls noch hat, dass es da auch Priestermangel gibt inzwischen, Mangel an Pfarrern. Bei der katholischen kann man sagen, das hängt vermutlich am Zölibat, das macht vielleicht viel aus. Wo sehen Sie da die Gründe in der evangelischen Kirche?
Das weiß ich auch nicht so genau, weil ich finde den Beruf ganz toll. Also, und ich kenne einfach so viele motivierte Pfarrerinnen und Pfarrer, die wirklich ganz tolle Leute sind und die da auch frischen Wind reinbringen. Und da gibt es auch eine ganz frische Generation, für die bin ich fast schon so old, die sind irgendwie über YouTube dann aufgewachsen und halten Predigen, da schlagern selbst mir die Ohren. Also, ja, ich mache immer bloß Werbung, dass es ein ganz toller Beruf ist. Man ist nah am Menschen dran, man lernt interessante Menschen kennen. Man hat, das sehe ich jetzt auch auf meiner Pfarrstelle, natürlich auch Verwaltung zu tun, aber es gibt in jedem Beruf immer irgendwelche Ecken, die vielleicht nicht ganz so attraktiv sind. Und insgesamt ist es ein ganz toller Beruf und ich brenne weiter dafür.
Hätten Sie es denn gemacht, wenn Sie im Zölibat hätten leben müssen, wie in der katholischen Kirche?
Damit musste ich mich Gott sei Dank nie auseinandersetzen. Das ist eine Frage, die ist mir noch nie gestellt worden. Die kann ich jetzt, glaube ich, nicht so einfach beantworten.
Zumal Sie ja verheiratet sind. Ne?
Alles, was ich jetzt sagen würde, würde irgendwie gegen mich verwendet werden.
Vermutlich schon. Also entlasse ich Sie aus der Frage. Ein Argument für den Zölibat ist ja, dass katholische Priester sagen, dann kann ich mich ganz auf die Gemeinde konzentrieren. Da ist ja schon was dran, oder?
Gleichzeitig kann man natürlich sagen, dafür kann der evangelische Pfarrer, die evangelische Pfarrerin einfach mehr aus seinen eigenen Erfahrungen schöpfen, wenn jemand kommt, der Beziehungsprobleme hat oder der Probleme in der Familie hat. Also da gibt's für und wider und natürlich ist es die Frage, ob das etwas ist in der heutigen Zeit, was wirklich noch angemessen ist, ob man jemanden wirklich zu sowas verpflichten kann. Aber ich kenne auch ganz viele tolle katholische Priester, die nicht irgendeinem Klischee entsprechen und unter ihrem Zölibat leiden, sondern die wirklich das gerne leben und in ihrer Gemeinde auch aufgehen.
Arbeiten Sie denn auch mit katholischen Priestern zusammen?
Ja, natürlich. Ökumene ist inzwischen überall, denke ich, ein ganz großes Thema. Und das schreibe ich ja auch im Buch, dass die Krise der Kirchen uns auch näher zusammenbringt.
Also Sie haben da wirklich Hoffnung, dass die Dinge, die Sie noch voneinander trennen, vielleicht auch überwunden werden, eben gerade weil so viele Menschen eben aus der Kirche austreten
das
und die Gemeinde
nicht
kleiner wird.
Das weiß ich nicht, ob das Ziel ist, dass wir eine große gemeinsame Konfession werden, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass wir einfach eng beieinander sind, uns gegenseitig respektieren, wie wir es auch momentan machen und es trotzdem weiter evangelisch und katholisch gibt und dass diejenigen, die das Katholische lieber mögen und Weihrauch lieber mögen und diese Hierarchie lieber mögen, zur katholischen Kirche gehen und denen das Evangelische näher liegt, zu uns gehen. Also das gönne ich jedem.
Jetzt ist es Ihnen ja derzeit erschwert, unter Corona-Bedingungen ganz normal als Pfarrer zu arbeiten. Wie stark hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?
Mein Arbeitsalltag hat sich völlig verändert. Also ich meine sowieso, weil ich eine neue Stelle angetreten habe, aber auch noch auf der alten Stelle einfach das Menschen zu besuchen, bei Menschen zu sein, große Gottesdienste zu feiern. Das ist ja inzwischen wirbt man gar nicht mehr für Veranstaltungen, weil man Angst hat, dass zu viele Menschen kommen. Das ist völlig absurd. Gleichzeitig habe ich auch ziemlich schnell angefangen, irgendwelche Internetsachen zu machen und Radiogottesdienste. Also es sind ja auch neue Möglichkeiten entstanden. Oder ich mache jetzt mit einem Freund, der ist im Berchtesgadenpfarrer, also am südlichsten Zipfel, mache ich gemeinsam einen Bibelkreis. Und das über Zoom. Also das macht schon auch Spaß, diese neuen Medien zu nutzen und zu schauen, was da noch geht.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie in die Nach-Corona-Zeit da was davon mitnehmen werden, von diesen Erfahrungen?
Auf jeden Fall. Also manches wird auch weiter bestehen bleiben und manche Ältere haben auch digital aufgerüstet. Und da hat dann die Enkelin mal gesagt, Oma, jetzt richte ich dir mal das Internet oder das Smartphone ein, damit du mit mir auch Videochatten kannst. Und die schauen sie dann auch Gottesdienst auf YouTube an. Und manche Sitzungen, wo man sonst eine Stunde hingefahren ist, um mal eine Stunde Sitzung zu halten, das geht inzwischen viel bequemer über Zoom. Das wird bei Ihnen nicht anders sein.
Aber die ganz alten Menschen, die eben nicht so digitalisiert sind und die vielleicht Hilfe bräuchten, erreichen Sie natürlich nicht.
Ich habe teilweise in dem einen Altenheim war es dann möglich, über Skype Gottesdienste zu halten, dass ich daheim den Gottesdienst gehalten habe und habe die trotzdem gesehen. Ja, und man telefoniert halt viel. Aber natürlich ist es nicht so, wie man persönlich zu jemandem hingeht. Und wenn jemand wirklich krank ist und verwirrt ist, dann bricht mir das fast das Herz, dass ich eben nicht hingehen kann, mit den Menschen ganz normal reden kann.
Was vermissen Sie denn für sich am meisten in dieser Corona-Zeit?
Naja, auch dieses große Gottesdienste zu feiern, Nähe zu haben, dass man einfach auch planen kann. Also, dass man einfach sagen kann, in 2 Wochen will ich diese Veranstaltung machen und dafür werbe ich jetzt. Und man nicht damit rechnen muss, dass noch irgendwelche Einschränkungen kommen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass in dieser Corona-Zeit, wo ja viele auch unter Einsamkeit leiden oder sich isoliert fühlen, frustriert sind, dass es da vielleicht auch wieder eine neue Empfänglichkeit für Glauben gibt?
Vielleicht, ich würde es nicht so hoch hängen für Glauben, aber dass zumindest die Menschen ein spirituelles Interesse wieder entwickeln. Also, dass diese Rückgezogenheit vielleicht auch, vielleicht können die es gar nicht so formulieren, das weiß ich nicht, aber dass auf jeden Fall ein Interesse dran da ist, was gibt mir Halt, was gibt mir Trost, was gibt mir Hoffnung.
Wäre vielleicht auch eine Chance für die Kirche dann in so einer Zeit, den Menschen, die es brauchen oder die vielleicht jetzt eine neue Offenheit haben, die Hand zu reichen.
Auf jeden Fall. Und die Kirche macht ja auch viel. Also diese Unterstellung, die Kirchen wären bei Corona abgetaucht, das stimmt einfach nicht. Also ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin, die nicht unter Volldampf ganz viel macht und ganz viel sich überlegt. Und dann sind natürlich auch mediale Formate mal entstanden, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht so ganz toll, aber die Leute haben trotzdem versucht, zu ihren Menschen zu kommen. Und wenn da einer seinen Pfarrer, seine Pfarrerin sieht und seine Kirche und sieht und dadurch getröstet ist und sich denkt, ach, es kommen wieder normale Zeiten und ich freue mich drauf, da wieder hinzugehen und der sagt mir noch was, was mir ins Herz spricht, dann ist doch ganz viel erreicht.
Sie haben ja auch auf Facebook ganz viel gemacht, haben zum Beispiel eine gereimte Predigt an Fasnacht reingestellt, versuchen auch sonst ihre Gemeindemitglieder per Facebook zu erreichen, auch aufzuheitern, indem sie lustige Begebenheiten aus ihrem Alltag reinstellen. Was war denn die letzte lustige Begebenheit, über die Sie selbst lachen oder schmunzeln mussten?
Die letzte, die ich reingestellt habe, die war, dass mich jemand angerufen hat, eine ältere Dame, und hat gesagt, ich möchte gerne ein Seelsorgegespräch bei Ihnen. Habe ich gesagt, wie sind Sie denn auf mich gekommen? Die hat gesagt, ich habe Ihr Foto da in dieser Kirchenzeitung von Nürnberg gesehen und Sie sind ja auch schon ein älterer Herr, da können Sie mich bestimmt gut beseelsorgen. Da musste ich sehr drüber schmunzeln, da ich ja letztes Jahr erst 40 geworden bin. Aber vielleicht sehe ich einfach so würdevoll aus und sehe das als Kompliment eher. Und sowas poste ich dann natürlich gern, weil da zu meinen Kolleginnen und Kollegen drüber schmunzeln, weil sie solche Situationen kennen und ich mich auch selber nicht so ernst nehme. Also das, ja, sowas finde ich dann selber lustig. Und insgesamt sehe ich schon auch diese Facebook und Instagram, wo ich unterwegs bin, schon auch als so eine eigene Gemeinde mit Leuten, die sich vielleicht durch meine Sachen, die manchmal vielleicht tatsächlich etwas leutselig sind, wie ich mal kritisiert worden bin, ansprechen lassen. Und natürlich ist es sowas Volksmissionarisches irgendwo. Ich zeige, als Pfarrer ist man jetzt nicht irgendwo drüber schwebend, sondern ist ein normaler Mensch, der halt seinen Glauben lebt. Meine Grundeinstellung ist immer, ich habe was für mich gefunden, was mir gut tut, was mir Halt im Leben gibt, was mir Trost gibt. Und das gebe ich euch einfach gern mit.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Sie es gefunden haben, wie Sie dazu kamen, Pfarrer zu werden. Wie religiös war die Familie, in der Sie aufgewachsen sind?
Meine Eltern sind fränkisch durchschnittlich religiös, also Weihnachten und Ostern mal in Gottesdienst gehend, aber Religion hat jetzt nicht so die große Rolle bei uns daheim gespielt.
Also Tischgebet oder so, gab's nicht. Sie selbst sind durchs Krippenspiel erstmals intensiver mit der Gemeinde in Berührung gekommen.
Genau, Kindergottesdienst und dann Krippenspiel, wo ich jahrelang den Josef spielen durfte.
Ja, also gleich eine tragende Rolle, ne?
Auf jeden Fall, aber das ist ja wie bei jeder Theatergruppe, Männer gibt es immer weniger als Frauen und da durfte ich dann den Josef spielen und da gibt es ja auch manche Anekdote dazu, dass ich damals auch schon wegen frech war und der Krippenspielleiter, der dann später mein Chef wurde als Dekan, damals schon gesagt hat, wenn der Hannes jetzt sich benimmt, dann schreiben wir das Krippenspiel um und der Josef wird zum Schluss verhaftet. Und das hat dann doch irgendwo gesessen.
Aber Sie sagen auch, Sie waren eigentlich ein eher schüchternes Kind.
ich war eigentlich ein eher schüchternes Kind. Aber durch diese, also ich meine, das ist ja bei ganz vielen Leuten so, die auf die Bühne gegangen sind, dass sie ihre Schüchternheit mit einer gewissen Bühnenpräsenz überwunden haben. Hm. Und irgendwo in mir drin bin ich immer noch ein schüchterner Mensch.
Ja, sie überspielen das ganz gut, ne?
Ja, aber ich staune in mir selber drin dann manchmal, wie ich mich da auch an manches rantraue.
Sie sagen, dass Sie ursprünglich sogar mal überlegt haben, Schauspieler zu werden, weil Ihnen dieses Theaterspielen so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wann kam die Wende, dass Sie gedacht haben, nee, doch der Pfarrer, nicht der Schauspieler?
Das kam dann im Studium, wo ich gemerkt habe, das Studium macht mir auch Spaß und natürlich dann auch im Beruf, wo man merkt, man kann ja manches immer noch als Hobby machen und so macht es einem auch weiter Spaß und außerdem ist Schauspieler auch ein Knochenjob. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch das Gehirn habe, mir solche Texte zu merken. Also ich habe letztes Jahr mal wieder hobbymäßig Theater gespielt. Wetter, da waren die Abende aber vorher damit beschäftigt, dass ich mir meinen Text reingeblockt habe. Und so mache ich das weiter spaßeshalber. Und gleichzeitig bringe ich natürlich viel von dem, was ich vielleicht als Gabe hat und was ich als Schauspieler spielen machen könnte. Also ich will jetzt, es ist natürlich auch ein Lehrberuf und da habe ich vieles nicht mitbekommen, sondern bin da eher ein bisschen, ja, tu so, als könnte ich manches, was die Profis natürlich viel, 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 viel besser können. Aber ich mache sowas weiter gern und bringe das, was ich da mitbringe, auch auf die Kanzel. Die Kanzel ist auch eine Bühne, sage ich gern.
Was ist denn das Tolle an Pfarrerberuf, wo Sie sagen, zum Glück bin ich nicht Schauspieler geworden, sondern Pfarrer.
Dass man immer wieder Geschichten hört und Menschen erlebt, die was erlebt haben, die einem aus ihrem Leben berichten, dass man das teilen kann und dass man manchmal auch gefragt wird, wie deutest du das? Also, dass man ganz nah am Menschen dran ist, das ist das Schönste am Pfarrberuf. Und dass man natürlich auch das, was einem selber Hoffnung gibt, wie schon gesagt, auch anderen Menschen sagen kann.
Aber Sie haben sich trotzdem nochmal einen Schauspielertraum erfüllt. Sie wollten schon immer mal in einem Tatort mitspielen und haben es schließlich geschafft. Wie kam das?
Naja, es ist in Bayreuth ein Frankentatort gedreht worden und da habe ich mich dann auf die Komparsenliste setzen lassen und sensationell bin ich ungefähr mal 0,3 Sekunden im Hintergrund in einem Bayreuther Stadtbus zu sehen, wie ich aussteige. Man erkennt mich nicht, da ja anscheinend beim Tatort so das Prinzip ist, dass alle Statisten nur irgendwie stark unscharf vorkommen. Aber so kam ich dann mal in diesem Tatort vor. Ja, lieber wäre ich der Kommissar gewesen.
Wie intensiv haben Sie sich auf die Statistenrolle vorbereitet?
Naja, man muss schon überlegen, was ich tatsächlich, da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Ich wurde genommen als Mitfahrer im Stadtbus. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Tüte gepackt, wo ich dann so Gemüse rausstatzen ließ, weil ich mir gedacht habe, der kommt gerade vom Bayreuther Wochenmarkt, meine Rolle, und fährt gerade heim mit dem Bus. Und dann waren die völlig überrascht, diese Leute vom Tatort, weil sie gesagt haben, da hat noch nie jemand irgendwie sich was mitgebracht. Und dann durfte ich das auch zeigen, aber leider kam es nicht im Tatort vor. Vielleicht gibt es da mal irgendwie ein DVD-Edition mit den rausgeschnittenen Szenen und dann kommt meine Tasche noch vor, aus der hier so ein Lauch rausschaut.
Sonst sind Sie auch weniger im Fernsehen aktiv als auf der Bühne als Kabarettist. Sie sind einmal Mitglied im Musik-Comedy-Duo Zammgebicht und dann sind Sie noch Teil des Pfarrerkabaretts Das Weiß-Blaue Bäffchen. Aber Ihnen geht es ja natürlich nicht anders als anderen Künstlern. Es gibt Corona-bedingt kaum Auftrittsmöglichkeiten. Wann sind Sie zum letzten Mal zusammen aufgetreten?
Mit dem Weißblauen Bäffchen sind wir das letzte Mal im Januar 2020 aufgetreten und mit Zammgebicht bei meiner Buchpremiere in Bayreuth im Oktober. Da war das möglich. Mhm. Und es war aber auch wunderschön. Also da muss ich sagen, wir waren beide zu Tränen gerührt, dass wir wieder gemeinsam auf der Bühne waren und das lief einfach.
Wie stark fehlt Ihnen das, die Auftritte?
Das fehlt mir schon sehr, aber es ist natürlich bei mir ein Luxusproblem. Ich muss nicht davon leben und gleichzeitig darf ich als Pfarrer auch auf die Kanzel steigen und da vielleicht auch ein bisschen lustig sein. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, über die Menschen, die ich per Facebook erreiche oder so, denen was mitzugeben. Also es fehlt mir natürlich, es fehlen mir einfach volle Hallen mit begeisterten Menschen, sowohl musikalisch als auch lachend, aber das geht auch jedem Künstler so und das geht wahrscheinlich jedem so, ob er jetzt im Publikum sitzt oder auf der Bühne ist.
Normalerweise haben Sie sich auch mal Fasnacht getroffen, um das Programm auszuarbeiten für das neue Jahr mit Ihren Kollegen. Wie sieht's aus? Haben Sie sich in diesem Jahr an Fasnacht zumindest online zusammengeschaltet, um was auszuarbeiten, oder haben Sie die Hoffnung schon aufgegeben, dass es dieses Jahr nochmal was wird?
Naja, wir haben jetzt mal eine Sitzung gehabt, wo wir uns zumindest getroffen haben und mal ausgetauscht haben. Aber wir haben jetzt kein neues Programm geschrieben, weil wir jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Und wir haben ja das alte Programm noch gar nicht durchgespielt. Wir machen das sonst immer für 2 Jahre und haben das jetzt mal 1 Jahr gespielt. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir noch ein bisschen das adaptieren, vielleicht noch 1, 2, 3 Corona-Nummern reinmachen und dann vielleicht ab Sommer oder ab Herbst dann mit diesem bisschen Best-of-Programm nochmal weiter tingeln können.
Und es sind ja lauter Pfarrer, mit denen Sie da zusammenarbeiten.
Das sind Pfarrerinnen und Pfarrer, ja.
Was sind die Themen, die Sie da aufgreifen?
Auch alles Mögliche aus dem Gemeindealltag, vom Datenschutz über Kirchenvorstandssitzungen natürlich, aber auch Pfarrerskinder ist jetzt eine Nummer drin, weil die eine hat mal gesagt, sie macht mal eine Nummer für ihre Kinder, was die so erleiden müssen beim Einkaufen, wenn wieder irgendjemand die Mutter anspricht. Also eigentlich alles aus dem normalen Gemeindeleben kann man da nehmen, manchmal auch so ein bisschen weitergreifend auch noch.
Greifen Sie auch politische Themen auf oder eher nicht?
Wir greifen politische Themen zumindest so auf, dass klar ist, was unsere Meinung dazu ist als evangelische Christen, die sich in Nachfolge vom Jesus sehen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich so knallhartes politisches Kabarett machen. Da bin ich auch selber voller Respekt für alle, die das machen. Und ich bin selber einer. Wir haben schon immer mal ernstere Nummern auf der Bühne auch. Und das bin ich immer dankbar, wenn es die Kollegen machen und dann hinter der Bühne noch sagen, bevor sie raufgehen, so, jetzt kommt der Stimmungskiller, dass ich das nicht machen muss. Weil das auszuhalten, das fällt mir immer schwer, in Anführungszeichen lustige Sache zu machen, über die keiner lacht.
Aber Sie reden ja auch nicht nur, sondern Sie machen auch Musik. Also Sie spielen zum Beispiel Nasenflöte.
Ich spiele Nasenflöte, ja.
Und dann versprochen, Sie bringen das Ding mal mit.
Das
zeigen
ist die,
Sie es mal, wie das aussieht.
Die Nasenflöte
ist
schaut so aus, also dieses Holzteil.
Ja.
Und das ist jetzt nichts, was man irgendwie auf Noten spielen kann. Das spielt man eher intuitiv. Das ist dann eher mit mir verwachsen.
Okay.
Also ich kann alles spielen, was Sie wollen, wenn ich das Lied kenne.
Alles?
Ja. Aber kann
Dancing
ich
Queen?
Dancing Queen oder was tragen? Ich kann.
Also, klingt super. Man erkennt es. Das heißt, Sie blasen mit den Nasenlöchern da Luft rein?
Genau, und mit dem Mund forme ich praktisch da den Ton.
Aha. Ist es nicht wahnsinnig anstrengend, da mit der Nase?
Ich weiß auch nicht, ob die jetzt in Corona-Zeiten eigentlich verboten ist.
Ja, wir sind ja durch eine Plexiglasscheibe getrennt, ist nicht ganz so schlimm.
Aber das ist natürlich hier die Superspreader-Instrument.
Gut, dass wir die Scheibe dazwischen haben.
Auf jeden Fall hätte ich es auch gar nicht sagen dürfen. Und ich darf vielleicht gar nicht mehr spielen, vielleicht wäre ich jetzt gerade nach der Sendung verhaftet, weil ich hier Nasenflöte spiele oder zeige.
Sie parodieren auch gerne Schlager, vor allem Howard Carpendale hat es Ihnen angetan. Was verbinden Sie mit Howard Carpendale?
Zum einen verbinde ich mit Howard Carpendale diesen wunderbaren Akzent, der einfach runtergeht. Nein, ich finde den Howard Carpendale, finde ich einen coolen Typen. Also wie der seit Jahrzehnten sein Ding macht irgendwie. Und ich finde ihn auch sehr lustig. Also ich finde in seinen früheren Liedern seine Reime auch sehr, sehr lustig und parodiert es auch gerne. Und der ist halt auch so eine Rampensau wie ich. Also ich bewundere den schon auch ein bisschen. Die höchste Form der Verehrung ist die Parodie, sagt Oscar Wilde. Und da ist schon was dran mit mir und dem Howard Carpendale. Ich gehe auch bei dem auf Konzerte und schaue mir was ab, was der so macht.
Aha. Also Sie treten ja quasi dann als Double auf.
Ja. Nein, in Wirklichkeit tritt der Howard Carpendale gar nicht mehr auf. Ah. Das mache inzwischen ich. Er tritt als mein Double auf.
Super. Optisch sind Sie schon ein Stück weit voneinander entfernt. Also wenn ich mir Ihre Frisur, die Sie momentan durch eine Kappe... die ist eher pflegeleicht, die Frisur, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Das stimmt. Ich muss gerade nicht zum Friseur. Das ist gerade die Gnade. Aber ich habe meine Howard Carpendale-Perücke dabei. Moment. Und dann...
Unglaublich. Ja, unglaublich.
War der Howard Carpendale schon bei Ihnen zu Gast?
Nein, der war noch nicht bei
aber
mir
jetzt.
Zu Gast. Das ist normal nicht so unsere Musikrichtung. Aber jetzt, mein Gott, Howard Carpendale höchstpersönlich sitzt mir gegenüber.
Ja.
Mit neuer Frisur.
Darf ich wieder abnehmen?
Lassen Sie ruhig mal auf. Also ich finde, das steht Ihnen wunderbar.
Es fällt mir schwer, mit dieser Perücke dann normal zu reden. Da komme ich immer in diese Howard Carpendale-Rolle rein.
Ja, finde ich aber großartig. Können Sie vielleicht auch mal ein kurzes Ständchen geben als Howard Carpendale?
Ich habe ja tatsächlich beim Weißblauen Bäffchen auch eine Nummer als Howard Carpendale, wo Howard Carpendale auftritt und sagt, einer seiner Ur-Urahnen war bei Ostern dabei und singt dann, dass der Jesus zu ihm kommt und sagt, Hello again, ich komme gerade vom Auferstehen, darf ich mit euch spazieren gehen, viel zu lang war die Zeit.
Ja, das ist doch viel besser als das Original, oder?
Nein, viel besser als das Original, geht gar nicht, sagen Sie nicht sowas. Aber das verraten wir vielleicht jetzt. Wir nehmen ja hinterher noch eine Stunde auf als Howard Carpendale, dass ich bei Ihnen zu Gast
bin. Natürlich, das wird eine ganz andere Sendung. Ja, ganz anders. Ja?
Ja.
Also da reden wir dann über Frauengeschichten und Ähnliches.
Oh ja, ja, ja. Ich habe auch die Biografie gelesen, also insofern könnte ich da alles mitteilen.
Ich nicht, da sind Sie mir was voraus. Ja. Aber mir fallen genügend Fragen an, die ich an der Howard Carpendale hätte, glaube ich. Jetzt sind Sie nicht nur Howard Carpendale-Parodist, sondern Sie sind auch gar kein so schlechter Sportler, wie Sie jahrelang gedacht haben.
Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwas.
Jahre gedacht, ich bin völlig unsportlich. Wie kam das, dass Sie sich, was Sport betrifft, nie was zugetraut haben?
Das kommt aus der Schulzeit noch irgendwie, dass da halt einfach beim normalen Schulsport werden halt doch dann die grazileren und muskulöseren und gelenkigeren und mit besserer Hand-Augen-Koordination doch bevorzugt. Und man selber hält sich vielleicht nicht so für den Supersportler. Und auch Bundesjugendspiele war immer ein Graus für mich. Und dann habe ich so mit Anfang 30 eben angefangen zu joggen. Für mich nachts durch die Gemeinde, dass mich bloß keiner sieht. Und so habe ich entdeckt, Mensch, mir macht einfach so Bewegung trotzdem Spaß. Und ich fahre einfach gern und viel Fahrrad. Ich gehe gern laufen. Und das war so ein bisschen das Bild für mich, das auch im Buch vorkommt, dass es vielleicht mit mir und dem Sport so ist, wie wir manche mit der Religion, dass man das vielleicht abgelegt hat, weil einem das in der Schulzeit oder Konfirmandenzeit madig gemacht worden ist. Aber in Wirklichkeit bietet auch der Glaube meiner Meinung nach, so wie der Sport auch für mich was geboten hat und immer noch bietet, bietet auch der Glaube für viele Menschen was, wo sie was finden, das sie erfüllen kann. Das war die kleine Predigt jetzt.
Schön zum Abschluss, oder?
Nach sind wir schon am Abschluss?
Die Predigt. Ja. Herr Pfarrer Schott, am Ende der Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Als kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal hier in diese gelbe Tasche.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Da kommt jetzt keine Heino-Perücke oder so raus oder was auch immer.
Sie wissen nicht, wenn ich noch alles parodieren kann.
Sondern ich habe für Sie zwei Dinge gefunden, die Sie bei Ihrem Fastenzeitziel unterstützen sollen, ein bisschen abzunehmen und auch wieder mehr Sport zu machen. Und zwar einmal zum Radfahren, diese Radkarte Nürnberg und Umgebung, damit Sie Ihre neue Heimat, die Sie in der Corona-Zeit bezogen haben, mit dem Rad besser kennenlernen.
Wunderbar, Dankeschön, die habe ich noch nicht, super.
Und dann für das Training zu Hause, solange noch kein Fitnessstudio auf hat, diese Terra-Bänder mit entsprechender Anleitung. Ich sage es Ihnen, wenn Sie damit zu Hause trainieren, dann brauchen Sie eigentlich gar kein Fitnessstudio mehr. Das ist so anstrengend.
Okay.
Ich habe es gemacht und habe immer noch Muskelkater.
Also wenn ich mich irgendwie schwer verletze, dann muss ich aber das Ihnen mitteilen irgendwie, das, wenn Sie mir da sowas geben. Aber die Anleitung ist ja drin, ich muss mich ja dran halten wahrscheinlich.
Ich bete dafür, dass es nicht passiert.
Dankeschön.
Danke, dass Sie hier waren.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
So wie bei Ihren Predigten.
Ja. Sagen Sie. Schau, fragen mal die Gemeinde, was die sagt.
Ihnen alles Gute.
Ihnen auch alles Gute. Einen schönen Tag noch. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.